Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, wir haben uns alle hier inzwischen zu unserem Webinar Effizientes Management Ihrer Personalinformationen eingefunden. Deswegen eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Ich fange vielleicht mal an. Ich bin der ganz unten rechts, den Sie da sehen. Mein Name ist Michael Linke. Ich bin Vertriebsleiter bei der Arkonso AG seit 7 Jahren und möchte Ihnen heute so ein bisschen was über das Thema, warum eine digitale Personalakte erzählen und darüber hinaus Ihnen auch einen ganz kurzen Einblick geben, wie so eine Personalakte aussehen kann. Ja, freue mich darauf, Ihnen das Thema über diesen Weg einmal etwas näher bringen zu können. Ich übergebe mal an meinen Kollegen, den Herrn Unger, der vielleicht einige Worte zu seiner Person sagen kann.
Ja, erstmal einen schönen guten Tag in die Runde. Sie sehen mich genau über Herrn Linke, wenn ich das Beispiel hier fortführen darf. Ich bin zuständig für das Competence Center bei der Arkonso AG. Die Aufgabe in meinem Team ist es, die Projekte durchzuführen und den Kunden von der Beauftragung bis zu nach dem Projekt auch zu betreuen. In meinem Team haben wir in den letzten 5 Jahren um die 70 Projekte durchgeführt.
Kommen wir jetzt noch einmal zu einem kurzen Überblick. Wir haben die Agenda ein klein wenig umgestellt, als Sie sie vielleicht wahrgenommen haben von der Webseite der Firma Iron Mountain. Wir haben das Thema, warum eine digitale Personalakte, an den Anfang gestellt. Das erschien uns an der Stelle etwas logischer. Wir werden dann auf die Thematik Erstdigitalisierung, Einführung und das Thema Outsourcing, das Plus an Zeit und Flexibilität eingehen. Das wird dann der Herr Kettnacker übernehmen. Die rechtlichen Aspekte der digitalen Personalakte wird Ihnen der Herr Unger etwas näher vorstellen. Und am Ende wollen wir Ihnen die Gelegenheit geben, über den Chat Fragen zu stellen. Diese Fragen können Sie auch jetzt schon in die Plattform einstellen. Wir haben leider nur einen relativ kurzen Slot dort an der Stelle, aber wir werden versuchen, zumindest die wesentlichen und wichtigen Themen ganz kurz anzureißen und stehen dann später natürlich immer für weitere Rückfragen zur Verfügung. Gut, ja, warum eine digitale Personalakte? Ich denke, jeder von Ihnen wird sich, wenn er sich in irgendeiner Weise mit dem Thema schon einmal auseinandergesetzt hat, mit den Vorteilen und vielleicht auch den Problemstellungen der digitalen Personalakte auseinandergesetzt haben. Wir sehen hier so einige Punkte. Vielleicht finden Sie sich da an der anderen Stelle wieder. Natürlich ist das Thema Kostendruck heute eine treibende Kraft, die die digitale Personalakte bzw. deren Einführung beschleunigt. Sehr häufig sind es auch Tendenzen in den Unternehmen in Richtung Shared Service Center, die ganz klar dazu führen, dass die Unternehmen sagen, wir kommen mit der papiergebundenen Personalaktenhaltung da nicht mehr klar. Wir brauchen etwas Digitales, das uns einfach einen standortübergreifenden uneingeschränkten Zugriff auf Informationen zum gleichen Zeitpunkt ermöglicht. Das sind eigentlich heute Schwerpunktthemen, die Unternehmen dazu bringen, die digitale Personalakte einzuführen. Schauen wir mal, wo wir da heute eigentlich stehen. Es wird Sie vielleicht überraschen, dass wirklich ein ganz kleiner Teil der Unternehmen in Deutschland heute erst mit der digitalen Personalakte arbeiten. Ob es tatsächlich nur 10% sind oder vielleicht 5 oder nochmal 10% mehr, das ist so ganz genau noch nicht erhoben worden in der Vergangenheit. Aber Sie können davon ausgehen, dass Sie bei weitem nicht der Letzte oder die Letzten sind, die sich mit dem Thema befassen. Ganz im Gegenteil, Sie sind mitten in der Zeit, mitten im Thema, wenn Sie heute über das Thema digitale Personalakte nachdenken. Sie sehen da unten so einige Punkte, die immer wieder mal angeführt werden, wenn es darum geht, warum können wir solche Projekte nicht starten. Es ist teilweise die Angst vor der Komplexität, gerade wenn man eben extrem große Mengen an Akten zu digitalisieren hat, dann ist das manchmal schon ein bisschen der Punkt, der Unternehmen ein bisschen davon abhält, solche Themen anzugehen. Es sind aber auch Punkte wie Unklarheiten bezüglich der datenschutzrechtlichen Anforderungen, fehlende Markttransparenz und natürlich auch immer das Thema Budget, das dazu führt, dass so ein Projekt dann teilweise noch nicht angegangen wurde, wenngleich sehr viele Unternehmen heute sagen, es steht eigentlich nicht außer Frage, dass wir es tun, sondern es ist eher die Frage, wann wir es tun. Ja, Fakten. Sie sehen hier 30% der Kosten im Handling der papiergebundenen Personalakte lassen sich über die Einführung der digitalen Personalakte einsparen. Das ist eine Erkenntnis, die man mal in einer Siemens-Studie gewonnen hat. Ganz offen gesprochen, Sie werden vielleicht im Einzelnen nicht immer diese 30% erreichen, weil natürlich jede Unternehmensstruktur da irgendwo etwas anders ist und man nicht alle Unternehmen mit Siemens vergleichen kann. Fakt ist aber, dass wir Kosteneinsparungen erzielen und auch im erkennbaren Bereich erzielen im Verlauf dieser Projekte oder beziehungsweise nach Einführung der digitalen Personalakte, weil sich eben Abläufe einfach effizienter gestalten lassen und vor allen Dingen eben auch datenschutzrechtliche Anforderungen besser umgesetzt werden können. Sie selbst wissen, wie sich diese Thematik entwickelt. Wir kriegen eher höhere Auflagen als geringere und von daher ist das ein wichtiges Thema, was eben im Zusammenhang mit der Einführung der digitalen Personalakte betrachtet werden muss. Ja, dass die digitale Personalakte ein sehr wichtiges Hilfsmittel für die Personalverwaltung, Führung und Planung sein kann, ich glaube, das ist unumstritten. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Sie heute hier im Webinar sitzen und uns zuhören. Hier sehen Sie nochmal zusammengefasst so einige Nutzenargumente zur digitalen Personalakte. Ich möchte da gar nicht so im Detail drauf eingehen. Das Thema Kosteneinsparung hatten wir schon angerissen. Das Thema Zeitersparnis hatten wir angerissen. Auch Platzersparnis ist häufig nach wie vor ein Thema, gerade wenn Unternehmen gezwungen sind, gegebenenfalls mit Bereichen, Abteilungen umzuziehen oder ähnliches, dann wird heute nie mehr Platz für die papiergebundene Personalakte eingeplant. Und von daher ist das sehr häufig ein Treiber in der Verbreitung der elektronischen Personalakte. Aber es geht eben heute auch sehr, sehr stark um das Thema Zugriffsschutz, weil man eben mit der digitalen Personalakte in der Regel granularer und besser den Zugriff auf einzelne Dokumente oder Bereiche der digitalen Personalakte regeln kann. Gut, vielleicht an der Stelle ein kleiner Sprung. Ich möchte Ihnen nämlich jetzt ganz kurz einfach mal so eine digitale Personalakte vorstellen. Sie werden jetzt auch gleich die Möglichkeit haben, an einer kleinen Umfrage teilzunehmen, die wir zu dem Thema noch parallel starten. Sie müssten dazu die entsprechenden Informationen eigentlich jetzt auch auf dem Bildschirm finden, sodass Sie da teilnehmen können und sich dann dort entsprechend einmal vielleicht dazu äußern können, wie Sie die Fragestellungen sehen, die wir hier in den Raum gestellt haben. Okay. Ich würde jetzt einmal ganz kurz wechseln und würde Ihnen mal so ein paar Standardfunktionalitäten so einer digitalen Personalakte aus dem Hause hier Akonso vorstellen. Wir stehen hier bereits in der digitalen Personalakte, in diesem Fall von der Frau Neumann. Sie sehen hier den klassischen Bereich der Registerstruktur. So etwas wird natürlich für jeden Kunden individuell aufgesetzt. Jeder kann da letztendlich seine Struktur so definieren, wie er sie bereits kennt oder wie er sie vielleicht für die Einführung der digitalen Personalakte neu definiert. Wir haben einen weiteren Bereich hier, den Sie sehen, wo wir innerhalb der Anwendung nach bestimmten Kriterien gezielt Dokumente finden können. Sie sehen einmal eine Standardmöglichkeit, Sie sehen aber auch erweiterte Szenarien, wo man mit allen möglichen Technologien gezielt Dokumente finden kann. Dazu gehört zum Beispiel auch das Thema Volltextsuche. Sie sehen das hier, wenn man so etwas haben will. Sehr häufig wird in diesem System aber etwas anders gesucht. Man geht in der Regel eher so vor, dass man die Akte auswählt, so wie wir das hier getan haben, dass man dann auf ein Register geht, auf dem, in dem man weiß, dort stecken eben die entsprechenden Dokumente drin und man öffnet dieses Register, bekommt dann eine sogenannte Vorschaufunktion oder Preview-Funktion, wie wir das nennen. Und Sie sehen also hier jetzt sämtliche Dokumente, die innerhalb dieses Registers liegen, in einer Vorschau, sodass Sie praktisch die Dokumente über den Augenschein identifizieren können und gar nicht unbedingt hier die parallel eingeblendete Trefferliste nutzen müssen. Ja? Wenn ich also hier jetzt auf ein solches Dokument gehe, dann kann ich jetzt hier draufklicken, kriege das dann in der entsprechenden Vollbildansicht angezeigt und kann mir hier auch entsprechend anzeigen lassen, wie die Ablagestruktur ist. Sie sehen das hier oben, einen Button attribuieren. Da sehe ich, aha, das ist ein Dokument aus der Akte von Frau Neumann. Ich kann dann hier sehen, wo das Dokument im Augenblick abgelegt ist. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel das Dokument umhängen, um es in ein anderes Register hineinzubringen, meinetwegen in die Einstellungsunterlagen, und würde dann hier die darunterliegenden Dokumentarten angeboten bekommen, die unterhalb des Registers liegen. Und dann würden wir mal behaupten, das ist ein Lebenslauf, was es natürlich nicht ist, aber nur damit Sie mal sehen, wie man so ein Dokument hier leicht umhängen kann. Man kann ein Dokumentdatum hinterlegen, ein Löschdatum hinterlegen und noch vieles mehr. Ich will, wie gesagt, aufgrund und kann aufgrund der kurzen Zeit nicht auf jedes Detail eingehen, will Ihnen nur mal so einen kleinen Eindruck verschaffen. Ich sage jetzt hier speichern. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben hier unterschiedlichste Funktionen. Sie können Dokumente verschieben, Sie können Berechtigungen vergeben, temporärer Natur auf so eine Akte. Ein klassisches Szenario ist eben die Bereitstellung der Akten, zum Beispiel für Führungskräfte, die nur temporär in so ein System hineinschauen wollen. Sie können dann aus der Sachbearbeiterposition heraus genau definieren, wie lange eine Führungskraft letztendlich auf eine Akte zugreifen darf. Und es muss am Ende niemand mehr dafür Sorge tragen, dass so eine Akte wieder zurückkommt, weil das System bestimmt dann nach dem festgelegten Datum genau, bis wann die Einsicht stattfinden kann und wann diese endet. Vielleicht noch zwei, drei weitere wesentliche Elemente des Systems. Es gibt ja einen sogenannten Ablagekorb. Dieser Ablagekorb dient dazu, dass Dokumente, die zum Beispiel von einem Scan-Arbeitsplatz innerhalb der Personalabteilung aus eingescannt werden, an die unterschiedlichen Mitarbeiter im Personalwesen verteilt werden. Das heißt, der Personalbetreuer kommt hier morgens an sein System, öffnet das System, guckt in den Ablagekorb und sieht, aha, hier sind einige Dokumente, die ich bearbeiten muss, die ich vielleicht ablegen muss. Hier sind zu den Dokumenten lediglich Stammsätze im System angelegt worden. Das Dokument selbst ist noch nicht eingescannt. Das ist ein Verfahren, für das sich der ein oder andere Kunde entscheidet, der sagt, ich möchte eben gerne den papiergebundenen Workflow beibehalten, möchte aber schon die Dokumente im System aufnehmen und führe das Dokument im Grunde genommen erst dem System zu, wenn der papiergebundene Workflow abgeschlossen ist. Dazu wird dann Barcode-Technologie genutzt, das heißt, über einen aufgeklebten Barcode verbinde ich dann Dokument mit Datensatz. Ein weiterer Bereich, der für Sie vielleicht interessant sein kann, ist die Wiedervorlage. Hier tauchen Dokumente eben zum Wiedervorlagedatum auf. Dieses Wiedervorlagedatum können Sie relativ einfach setzen in diesem Attribuierungsbereich, den Sie eben gesehen haben. Und Sie können dann von hier aus weitere Aktivitäten starten, können die Bearbeitung der Dokumente starten. Und Sie haben auch die Möglichkeit, Sie sehen das hier, über diese Mouse-Over-Funktion eine entsprechende Notiz zu hinterlegen. Die sehen Sie hier ganz unten, nämlich da soll also ein Kontrollgespräch stattfinden zu diesem Dokument und dann weiß auch derjenige, welche, der das auf Wiedervorlagen gelegt hat, sofort, was er eigentlich mit dem Dokument zu tun hat. Ja, es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Funktionalitäten, wie Sie sich vielleicht vorstellen können.
Genau, dann komme ich zum nächsten Teil. Ich hoffe, Sie sehen schon die erste Folie. Und zwar geht es um das Themengebiet Einführung der digitalen Personalakte. Das, was man im Vorfeld der Einführung projektmäßig berücksichtigen sollte. Das ist natürlich ein ganz elementarer Punkt, dass alle Teilnehmer, die betroffen sind, mit ins Boot genommen werden müssen. Stellt sich natürlich die Frage, um wen handelt es sich alles im Unternehmen? Und das ist natürlich auch abhängig vom Projektumfang. Dabei ist natürlich von Anfang an zu berücksichtigen, dass man möglichst sämtliche Niederlassungen oder auch wenn man ausländische Tochtergesellschaften hat, die möglichst früh mit ins Boot zu nehmen, um dann auch einheitliche Strukturen, damit man das Projekt, das man vielleicht als Pilot in einem Bereich einer Niederlassung startet, aber dann auch aufs Gesamtunternehmen ausrollen kann und dass man dort alle Themen berücksichtigt, die dort notwendig sind. Und dann ist natürlich auch ein Weitere Frage, sollen auch die Fachverantwortlichen auf die digitale Personalakte zugreifen können oder eben nur die Personalabteilung? Das ist natürlich dann entscheidend für das gesamte Thema Berechtigungskonzept, wer darf worauf zugreifen. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, müssen dann eben auch die Fachverantwortlichen früh mit ins Boot genommen werden. Und natürlich eben auch eine wichtige Entscheidung, die man gleich treffen muss, ist eben, sourcet man bestimmte Themen aus oder wird sie intern realisiert? Entscheidet man sich eben für die interne Realisierung, ist eben der große Part auch durch die IT-Abteilung zu stemmen. Und aber im Endeffekt in jedem Projekt, egal wie man sich entscheidet, ist eben das Management auf jeden Fall frühzeitig zu informieren, mit für die Entscheidung zu nehmen. Der Betriebsrat ist ein Thema, weil es sich ja um personenbezogene Daten handelt, dass der frühzeitig ins Boot genommen ist. Und auf jeden Fall immer auch die IT-Abteilung, selbst wenn man das Thema outsourced, braucht man doch immer Zugriff auf Stammdaten oder auch Schnittstellen, die realisiert werden müssen. Und falls vorhanden auch der Datenschutzbeauftragte, dass man diese Vorgehensweise, die Prozesse eben entsprechend abstimmt, dokumentiert. Das sind, denke ich, die wesentlichen Personen, die man auf jeden Fall mit in das Projekt involvieren sollte. Daneben eben auch ganz wichtig, dass eine Spezifikation abgestimmt ist. Da ist eben nicht getan, dass man Meetings hält und Themen bespricht, sondern eben ganz wichtig, dass man zumindest die wesentlichen Punkte, auf die man sich geeinigt hat, sage ich mal auf 3 oder 4 Seiten zumindest, zusammenfasst und es eben auch am besten möglichst schriftlich abzeichnen lässt, sei es auch vom Betriebsrat, Datenschutzbeauftragten, dass alle wissen, eben, worüber man sich unterhält und eben die Spezifikation hinterher ganz klar ist, wie die digitale Akte auszusehen hat. Danach beginnt eben das Aufsetzen der Personalakte. Da ist eben wichtig, besonders die Dokumentenstruktur, wie soll sie gegliedert sein, aber auch das ganze Thema mit den Zugriffsrechten, wer hat wann auf welche Akte Zugriff und auch eben auf welche Aktenteile, weil es ja auch Bereiche gibt, die eben zum Beispiel der direkte Vorgesetzte nicht einsehen darf. Daher eben das Thema Zugriffsrechte eben auch ein wichtiges Thema, das im Vorfeld festgelegt werden sollte. Dann die Digitalisierung des Aktenbestandes, da eben die Hauptentscheidung, soll man das intern machen oder extern, jeweils immer ein Thema der Vertraulichkeit. Also beim internen gibt man natürlich die Akten nicht aus der Hand heraus. Auf der anderen Seite ist eben natürlich intern, kennen sich die Kollegen untereinander. Und ich denke, das ist immer wieder ein Thema, dass dann doch Informationen gerade über Gehälter doch den vertraulichen Bereich verlassen und deswegen man doch ein gewisses Risiko eingeht, mit internen Mitarbeitern die Akten digitalisieren lässt, während jetzt auf externer Seite weder die direkten Personen bekannt sind, noch eben eine direkte Verbindung zum Unternehmen besteht, dass man sagen könnte, dass im Normalfall extern eher vertraulich ist, aber man hört ja auch immer wieder von Datenschutzskandalen, deswegen auch ganz wichtig eben bei der Auswahl des externen Dienstleisters, dass dort eben die Prozesse zertifiziert sind und auch eine hohe Vertraulichkeit gegeben ist, weil man muss immer berücksichtigen, dass es sich eben um sehr, sehr sensible Daten handelt. Dann Importieren der digitalen Daten, da eben entsprechend, je nachdem in welches System man die Daten mit übernimmt, ob es eben ein internes System ist oder in externe Systeme, ist eigentlich ein eher technisches Thema, aber man sollte es frühzeitig berücksichtigen, wie das Datenformat, also wenn es digitalisiert wurde, wenn Daten ausgelesen wurde, wie die in die entsprechenden Systeme übergeben werden. Und dann schlussendlich noch die Entscheidung, ob die Daten nach dem Digitalisieren vernichtet werden oder ob sie eingelagert werden. Da gibt es eigentlich keinen Patentrezept dafür. Also wir haben Kunden, die sowohl nach der Digitalisierung die Daten wieder in physischer Form einlagern, aus Sicherheitszwecken. Auf der anderen Seite haben wir auch viele Kunden, bei denen die Akten nach der Digitalisierung direkt vernichtet werden. Das ist immer eben bei Dokumenten, die jetzt keine Unterschrift benötigen, die kann man auf jeden Fall direkt der Vernichtung zuführen. Auf der anderen Seite schreibt das Gesetz ja auch bei bestimmten Dokumenten wie Kündigung, Befristung des Arbeitsverhältnisses, Aufhebungsvertrag, Arbeitszeugnis auch die Schriftform vor. Und da ist es eben in gewisser Weise kritisch, wenn es jetzt zu einem Gerichtsprozess kommt, dass eben Richter darauf bestehen könnte, das Papierdokument vorgelegt wird. Auf der anderen Seite ist jetzt heutzutage bei vielen Gerichten, bei vielen Richtern eben auch das digitale Dokument akzeptiert, insbesondere wenn man eben auch den Prozess nachvollziehbar dokumentiert hat und auch zum Beispiel die Dokumente im System dann signiert sind. Aber das sind eben die Entscheidungen, die man treffen muss, ob Einlagerung oder Vernichtung. Dann, welche Schritte sind zur digitalen Akte notwendig? Erstmal, die Dokumente benötigen eine einheitliche Struktur. Da ist jetzt wiederum die Frage, wie detailliert man eine Akte untergliedert. Also so typische Register sind alle Dokumente zur Einstellung, zum Vertrag, Gehalt, Beurteilung, Weiterbildung, Sonstiges. Das wäre jetzt eine schlanke Struktur. Wir empfehlen auch immer, das möglichst schlank zu halten. Vielleicht auf 8 Register dieser Größenordnung. Idealfall ist natürlich, dass die Akten schon einheitlich strukturiert sind über die Jahre hinweg. Dann kann man sie genau in dieser Struktur belassen. Aber wir haben auch immer wieder, dass Akten einfach die Inhalte nur chronologisch abgelegt wurden. Und da muss natürlich vor der Digitalisierung eine gewisse Struktur rein, auch eine Einheitlichkeit. Und das sind eben Themen, die dort sehr wichtig sind. Unsere Empfehlung dort auch immer, das so schlank wie möglich zu halten. Also wir haben Kunden, die ihre Personalakten insgesamt in 150 Unterordner gegliedert haben. Das wird natürlich sehr, sehr aufwendig, solche Akten dann zu sortieren, weil wir natürlich auch die Mitarbeiter quasi erstmal anlernen müssen und die Unterschiede der Gruppen eben sehr, sehr fein sind. Daher unsere Empfehlung eigentlich in 8 bis 10 Registern so eine Akte aufzuteilen, das reicht im Normalfall eigentlich sehr, sehr gut. Dann eben auch die Frage, was sind die wichtigen Prozesse, die mit abgebildet werden. Soll zum Beispiel auch Bewerberauswahl gesteuert werden. Das spricht eben wiederum dafür, dass eben auch der Vorgesetzte auf die Akte Zugriff bekommt. Oder auch Themen wie Entgeltabrechnung, soll das auch mit integriert werden. Dann ist eben auch die Frage, dass man den Druck der Gehaltsabrechnung, die Druckspool-Dateien, dass man die mit integriert über eine Schnittstelle in die Akte. Also das sind die Themen, welche Prozesse will man in der Personalabteilung damit abbilden. Oder wir haben auch Kunden, bei denen wir den Posteingang der Personalabteilung digitalisieren. Und da sind entsprechende Erstattungsformulare, also zum Beispiel Bildschirmarbeitsplatzbrille, wo wir aus dem Formular den entsprechenden Betrag auslesen, die Personalnummer identifizieren und das stößt dann direkt im angeschlossenen SAP-System wiederum einen Bezahlprozess aus. Daher sollte man sich auch Gedanken machen, eben welche Prozesse will man damit abdecken. Und dann dritter Punkt, der sehr wichtig ist, ist eben das Thema, welche Software macht Sinn? Kann man es in ein bestehendes System, Dokumentenmanagementsystem integrieren, das man schon im Unternehmen hat? Oder greift man auf einen Software-as-a-Service zu, also dass man quasi eine Software mietet, eine externe. Da gibt es in beide Richtungen Pro und Contra. Was viele Unternehmen zu der externen Lösung bringt, ist eben hauptsächlich, dass wenn man jetzt ein internes Dokumentenmanagementsystem nutzt, das auch von der eigenen IT gewartet wird, besteht natürlich das Risiko, dass eben die interne IT-Abteilung auf jedes Dokument eben entsprechend Zugriff hat oder Dokumente aufrufen kann. Und dann ist man schon wieder bei diesen Themen, sensible Themen wie Krankheiten, sensible Themen wie Gehälter, ob man das Risiko eingehen möchte, dass eben oder ob man das Risiko einschränken kann, dass eben interne Personen auf diese Dokumente dann Zugriff bekommen. Und vierter Punkt ist, wenn man sich eben für den externen Dienstleister entscheidet, ist es wiederum sehr wichtig, eben ob man diesem Dienstleister entsprechend vertrauen kann, ob er eben Datenschutz einhält, entsprechende Erfahrung hat mit der Zuverlässigkeit, mit diesen Themen, auch solche Sachen wie Sicherheitstransporte. Dann komme ich gerade über den nächsten Teil Outsourcing, um das nochmal aufzuzeigen, was im Endeffekt outgesourced werden kann. Ich insbesondere jetzt in dem Bereich Aktendigitalisierung, also bevor die Akten ins System eingespielt werden, ist ganz klar das Thema Logistik, Aktenregistrierung, Sicherheitstransport. Da auch wiederum die Entscheidung, reicht es aus, dass man die Akten, die abtransportiert werden, mit einer Übergabeliste auf Stückzahlebene registrieren lässt oder ob schon bei der Abholung jede Akte zum Beispiel mit einem Barcode versehen wird und jede Akte einzeln eingecheckt wird. Das ist immer eine Frage, ja, wie sehr man eben dem Dienstleister vertraut. Häufig reicht eben auch schon, dass man sagt, man macht eine Registrierung auf Ebene der Anzahl der Akten, die übernommen werden und dass die Registrierung erst dann beim Eingang beim Dienstleister vorgenommen wird. Dann der nächste Punkt, die Vorsortierung, ist so vom insgesamt Aufwand eigentlich mit einer der größten, also auch vom Aufwand her größer wie das ganze Thema Digitalisierung selber. Wenn eben jetzt eine Akte unsortiert in die besprochenen Gliederungsebene, also Registerblätter, wie jetzt vertragliche Regelungen, Abwesenheitszeiten, Mitarbeiterbeurteilung, wenn die Dokumente eben entsprechend aufgeteilt werden sollen, ist aber eben von Notwendigkeit, wenn man eben hinterher eine einheitliche Struktur leben möchte und die Dokumente auch wieder auffinden möchte. Entfällt natürlich, wenn die Akten heute schon in einer guten Struktur sind und in einer einheitlichen Struktur. Dann als nächster Punkt kommt die Vorbereitung. Damit ist alles, fällt alles drunter, was man benötigt, um Dokumente scanfertig zu machen, also zu klammern, eingerissene Dokumente zu kleben, wenn Reisekostenbelege sind, die auf dem Trägerpapier aufzukleben, dass sie eben entsprechend gescannt werden können. Dann der nächste Bereich, die Digitalisierung selber. Dort haben wir Kunden, die die Dokumente farbig digitalisieren, einfach weil es komfortabler ist am Bildschirm. Man sieht gewisse Sachen genauer, hat aber natürlich den Nachteil, dass das Dokumentenvolumen deutlich höher wird und auch sowohl im externen als auch im internen Netzwerk die Akte dadurch natürlich langsamer wird, weil die Farbdokumente ein deutlich höheres Volumen haben. Wir empfehlen daher, die Dokumente schwarz-weiß zu digitalisieren. Das ist bei den Dokumenten eigentlich vollkommen ausreichend und hat eben deutliche Geschwindigkeitsvorteile. Dann gibt es eben noch die Wahl mit oder ohne Volltext, wobei wir sagen, wenn die Dokumente in einer entsprechenden Struktur sind, kann man eigentlich auch auf das Volltext verzichten. Wäre zum Beispiel der Fall, wenn man jetzt die kompletten Altakten oder die komplette Altakte, den Block in jetzt ein Multi-PDF scannen würde, wenn es gewünscht ist, dann würde sich Volltext anbieten, aber im Normalfall eigentlich nicht unbedingt notwendig. Dann das Thema Indexierung, was wichtig ist, Auslesen von Daten, häufig in dem Fall, wenn man eben Posteingangslösung macht. Also was wir auch anbieten oder was wir für einige Kunden machen, ist, dass wir den Posteingang, Postfach der Personalabteilung umgeleitet bekommen. Wir bekommen die Dokumente und extrahieren dann zum Teil automatisiert eben die Personalnummer, um dann eben entsprechend die Werte zu übergeben. Wenn man jetzt den Fall hat einer einmaligen Digitalisierung sämtlicher Personalakten, da würde eben die Erfassung der Personalnummer quasi manuell passieren und dass man eben quasi vom Aktenreiter die Nummer erfasst und Ziel ist eben dann weitere Informationen, die benötigt werden, wie jetzt Vorname, Nachname, dann über eine Datenbank anzureichern. Also dass man immer versucht, möglichst wenig abtippen zu lassen, weil das natürlich eben entsprechenden Aufwand bedeutet. Also im Idealfall die Personalnummer, die auf der Akte steht, erfassen. Alle weiteren Werte werden dann per Datenbank angereichert. Dann Postscan, das System mit Rücksortierung. Da ist auf Wunsch, kann eine Personalakte natürlich in Originalzustand wiederhergestellt werden, was man sich aber auch vorstellen kann, was aufwendig ist. Idealfall wäre jetzt oder der günstigste Fall, dass man die Akte jetzt erstmal mit Gummis gesichert in einen Karton wieder einlegt, dass sie wieder auffindbar ist, dann eine gewisse Zeit von vielleicht 1 bis 2 Monaten noch vorrätig hat, falls bei den Qualitätskontrollen noch etwas auffällt und ansonsten eben die Akten entsprechend so eingelagert werden oder zweiter Fall, die Akten eben vernichtet werden, aber dass sie eben nicht mehr in den Originalzustand zugeführt werden. So, das war von meiner Seite aus das Thema mit dem Outsourcing. Ich möchte jetzt übergeben an die rechtlichen Aspekte der digitalen Personalakte.
Gut, vielen Dank, Herr Kettnagger. Wie Sie sehen, rechtliche Aspekte der digitalen Personalakte, wir sind uns alle darüber bewusst, über dieses Thema könnten wir einen ganzen Tag sprechen. Mein Ziel ist es, Ihnen hier einfach nur einen Leitfaden zu geben, was ist wichtig einmal für eine solche Software, aber auch für ein solches Projekt zu beachten, damit man wirklich den Datenschutz vor allem und auch andere rechtliche Vorgaben einhalten kann.
Herr Hunger, ganz kleinen Moment. Herr Linke, können Sie bitte dem Herrn Hunger den Moderationsball rüberspielen? Vielen Dank.
Ja, Augenblick bitte. Gut, das kann ich machen.
Bevor ich beginne,
Herr Hunger, jetzt bitte noch einmal die Folien teilen. Vielen Dank.
So, Sie sollten jetzt die rechtlichen Aspekte der digitalen Personalakte sehen. Ich wollte gerade einmal kurz, bevor ich mit den 7 Grundsätzen starte, darauf hinweisen, dass natürlich bei einem solchen Projekt immer das Thema Sicherheit eine große Rolle spielt. Sicherheit ist laut Lexikon objektiv das Nichtvorhandensein von Gefahr, subjektiv die Gewissheit vor Gefahren geschützt zu sein. Warum zitiere ich das hier? Es ist innerhalb eines Projektes für alle Projektbeteiligten wichtig, dass man bei einer Einführung der digitalen Personalakte Sicherheit verspürt, um sich eben auf ein solches Projekt einzulassen. Das heißt, nur wenn der Betriebsrat, die IT, die Fachabteilungen alle wirklich an einem Strang ziehen, kann ein solches Projekt auch erfolgreich gestaltet werden. Was hier erwähnenswert ist zur Einleitung, ich habe es oben hingeschrieben, ist natürlich die Novellierung des Paragraphen 32 des BDSG, welcher die automatisierte Verarbeitung von Personaldaten behandelt. Ich möchte hier mal ganz kurz aus diesem Paragraphen zitieren. Hier wird nämlich deutlich darauf hingewiesen, dass im neuen Datenschutzrechtsrahmen es erlaubt ist, und zwar explizit, dass personenbezogene Daten eines Beschäftigten für die Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen erlaubt ist. Ich schränke hier natürlich noch mal kurz ein, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung erforderlich ist. Das war der Absatz 1. Mit diesem leichten Rückenwind durch den Gesetzgeber will ich nun auf meine 7 Grundsätze des Datenschutzes eingehen. Danach, wenn Sie all diese beachten, wenn Sie technisch einwandfrei umsetzen und wenn Sie auch rechtlich abgesichert innerhalb Ihres Unternehmens ein solches Projekt vorbereiten und eben diese 7 Grundsätze beachten, dann sollte einem erfolgreichen Projekt nichts mehr im Wege stehen. Ich möchte beginnen mit dem detaillierten Berechtigungskonzept. Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich das hier alles jetzt nur an der Oberfläche anspreche, aber wir haben hier nur noch 10 Minuten Zeit. Ich will einfach Ihnen ein bisschen eine Idee geben, woran Sie denken sollten. Nummer 1, detailliertes Berechtigungskonzept. Dahinter steht die Frage, wer darf was mit wem. Das ist bei anderen Softwaren auch so. Besonders hier ist es aber wichtig, welche Gruppe von Personen, also ich sage einmal Sachbearbeiter, Führungskräfte oder Mitarbeiter, darf welche Funktionalitäten, das wird in unserer Software in einer Rolle definiert, das heißt lesen, drucken, löschen, verschieben und ähnliches. bei wem machen. Bei wem ist wiederum die Rolle der Person, auf die der Sachbearbeiter oder der in diesem Fall wer Zugriff hat. Eine weitere Komponente hierzu wäre auch die zeitliche, dieses wie lange. Dieses ist eben wichtig, wenn Sie ein solches Projekt angehen, sich vorher darüber Gedanken zu machen, wie ist es heute in der Papierzeit, wie soll es später elektronisch abgebildet werden. Natürlich alles wieder datenschutzkonform. Der nächste Punkt ist die Verschlüsselung von Dokumenten. Die Verschlüsselung an sich der Dokumente geschieht auf einem Archiv. Ein Hersteller einer digitalen Personalakte sollte daher die Möglichkeit bieten, dass die Archive angebunden werden können, welche eine Verschlüsselung anbieten. Verschlüsselung ist zu beachten, sie gibt natürlich Sicherheit, die Dokumente werden im Archivsystem verschlüsselt. Wichtig ist hier nur natürlich auch wieder mit dem Schlüssel sicher umzugehen, hierfür Prozesse zu definieren, weil ohne diesen Schlüssel ist der Zugriff auf die Dokumente dann nicht mehr möglich, was den meisten von Ihnen klar sein dürfte. Und dann ist eben nicht mehr der Zugriff jederzeit auf diese Dokumente gewährleistet. Das heißt, eine Verschlüsselung bietet natürlich Sicherheit. Derzeit ist AES 256 in aller Munde. Das ist zum Beispiel auch von den USA, wird das für staatliche Dokumente mit Geheimhaltungsstufe verwendet. Genau diesen Schlüssel bieten die derzeit führenden Archivanbieter auch an. Kommen wir zum nächsten Punkt, Protokollierung. Protokollierung derzeit im Papier eher schlecht möglich. Natürlich gibt es hier Excel-Listen, die abgearbeitet werden können. Was ist Protokollierung? Es ist natürlich wichtig in einer Software, dass man nachträglich auch feststellen kann, wer zu welcher Zeit was bei wem verändert hat. Es geht hier nur um die Nachvollziehbarkeit der Änderungen, dass wenn ein Verdacht besteht, dass Daten in irgendwelcher Weise zerstört werden sein könnten, dass hier nachgeforscht werden kann. Wichtig ist, dass nicht die Tätigkeiten die Arbeit der Personaler hiermit gemessen werden soll, sondern dies ist wirklich nur im Hintergrund auf rein technischer Ebene einfach zur Sicherheit. Protokollierung hat natürlich auch den Nachteil, dass selbst das Löschen von zum Beispiel Abmahnungen oder ähnlichen Dokumenten auch protokolliert werden würde. Und hier ist es wichtig, dass Sie einen Anbieter auswählen, der garantieren kann, dass auch eine rückstandsfreie Löschung stattfindet, dann eben auch der Protokolle für gewisse Dokumente, welche eben nicht mehr nachvollziehbar sein dürften. Bitte achten Sie hier dabei drauf. Der nächste Punkt, mehrere ineinandergreifende Sicherheitsmechanismen, ist einfach eine kleine Sammlung von Punkten, die selbstverständlich sein sollten, die es aber schwer ist für jede Software, für jedes System. Wir reden hier nicht nur von der Akte selber, wir reden hier von einem Zusammenspiel von Komponenten, auch umzusetzen, welche auch umzusetzen sind durch ein solches System. Das eine ist natürlich ganz klar, wir waren vorher beim Thema, wer darf was mit wem. Es ist wichtig, wer darf überhaupt zugreifen, wie ist er authentifiziert, wie ist er autorisiert. Am einfachsten natürlich Absprünge aus führenden Systemen. Das zweite ist selbstverständlich auch nicht nur die Verschlüsselung auf dem Archiv, sondern auch Verschlüsselungen in der Kommunikation zwischen Server und Client. Außerdem ist auch sehr wichtig, darauf zu achten, dass Datensicherungsmaßnahmen in regelmäßigen Abständen ausgeübt werden, weil keiner kann garantieren, dass ein Archiv, dass eine Datenbank oder auch ein Server für immer hält. Deswegen wäre es sicher hier von Vorteil, ein Sicherungskonzept für ein solches System vorrätig zu haben. Ein Thema, ich habe es im Chat gerade gesehen, was vorher auch angefragt wurde, wir werden da später noch drauf eingehen, ist auch das Thema, was ist rechts- und revisionssichere Archivierung? Aus den 50 Projekten, die wir in letzter Zeit durchgeführt haben, aus vielen Gesprächen mit Juristen, ist generell derzeit das Verständnis, dass eine vollständige Übertragung des Originals, wir sprechen hier vom Papieroriginal und nicht einer Kopie dessen, auf das Speichermedium erfolgen muss, damit man von einer rechts- und revisionssicheren Archivierung sprechen kann. Und dort soll es dann, und das ist der zweite Teil, in einem unveränderbaren, rechtssicheren Format wie TIFG4, das ist der alte Faxstandard, der immer noch aktuell ist, oder PDFA gespeichert werden. Das also dazu. Wichtig ist natürlich, dass das Speichermedium keinerlei Möglichkeit bietet, die Daten nachträglich zu verändern. Früher hatte man hier Worms oder auf C++ CDs gebrannt sozusagen. Heute haben geeignete technische Verfahren, wie zum Beispiel auch die Zentera oder so, eben die Möglichkeit, dass man hier jegliche Veränderungen unterbietet. Außerdem ist es natürlich wichtig, dass alle Dokumente jederzeit wieder mit unverändertem Inhalt und Index mittels eindeutiger Dokument-ID gefunden werden können. Noch ein Punkt vielleicht auch zu Iron Mountain, warum es uns so wichtig ist, auch hier mit erfahrenen Scan-Dienstleistern zusammenzuarbeiten, die sich besonders im Personalumfeld auskennen, ist es, dass oft die Erstverscannung in einem solchen Projekt ein recht wichtiger, großer Block ist, wo auch viel Zeit und Energie eingesteckt werden muss. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, wir empfehlen, dass man nicht kostengünstigere Erstverscannungen im nichtdeutschen Rechtsraum ausführen lässt. Ich spreche jetzt für deutsche Firmen. Das ist, hat einfach den Hintergrund des Bundesdatenschutzgesetzes. Hier empfehlen wir wirklich, auf einen lokalen Scan-Dienstleister mit HR-Erfahrung zuzugreifen, der auch am besten noch zertifiziert ist. Gut, wir kommen zu Punkt 6. Dann sind wir auch schon bald durch. Die Trennung von Datenbank und Archiv. Die Frage ist, wer bewacht den Wächter? Es ist natürlich ganz interessant, wenn eine Person Zugriff auf alle Informationen hätte. Unser System ist so aufgebaut und auch das andere Anbieter, dass man natürlich logischerweise versuchen muss, die Datenbank und das Archiv zu trennen, da auf der Datenbank die Informationen, die Stammdaten zu den eigenen Angestellten oder zu den Akten sozusagen liegen und auf dem Archiv die dazugehörigen Dokumente, wäre eine, ich sag mal, eine Betriebsführung beider Komponenten in einer Hand ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Deshalb ist hier die Empfehlung und auch der Aufbau unserer Software ganz klar so: Auf der Datenbank liegen die Metadaten, im Archiv die Dokumente und lediglich über dem Dokument zugeordnete IDs können diese gezielt an der Oberfläche durch einen autorisierten und authentifizierten Benutzer wieder angezeigt werden. Ich will hier niemandem was unterstellen, aber Sicherheit, wie gesagt, ist einfach ein wichtiges Thema. Deshalb ist da die Trennung auch oft von der IT sogar dediziert so gewünscht. Wir kommen zum letzten Thema. Der Punkt Verfahrensdokumentation ist natürlich einer, der sehr umfangreich ist, auch oft Ressourcen- bzw. kostenintensiv. Er spielt auch zu Beginn eines solchen Projektes nicht immer die wichtigste Rolle. Im Nachhinein empfehlen wir diese aber einfach als eine Art Auseinandersetzung mit dem System, mit den Prozessen und vor allem mit den daraus entstehenden Verantwortlichkeiten für alle Beteiligten, sei es Abteilungen oder Personengruppen. Eine Verfahrensdokumentation hat oft auch den Hintergrund, dass sie vor Gericht die Beweiskraft dieses Augenscheinbeweises sozusagen nochmal unterstützen kann, dass man sagt, wir haben hier einen durchgängigen Prozess, der durchdacht ist, der eben das Bundesdatenschutzgesetz beachtet und deswegen empfehlen wir diese auch. Hier werden eben Sachlogik, Programmtechnik und so weiter beschrieben bis hin zu Arbeitsanweisungen. Wichtig ist, dass eine Verfahrensdokumentation immer wieder überarbeitet wird. Die ist nie für immer und ewig. Ich will hier zum Schluss kommen, zum Thema rechtliche Aspekte. Es ist so, unser Gefühl ist, dass durch die Abschaffung der Lohnsteuerkarte, durch die Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes, aber auch durch die härteren Anforderungen an Themen wie Protokollierungen werden die Papierakten es in Zukunft schwerer haben. Und so sehen wir die digitale Personalakte heute als sicherer an als ihre papiergeführte Schwester, wenn eben das BDSG exakt eingehalten wird. Damit komme ich zum Schluss und leite auch über zum nächsten Punkt. Wer da ist, einen Punkt bitte weiter, genau. Let's talk about it.
Ja, vielleicht fange ich einfach mal an der Stelle. Ich habe, Florian, du hattest das schon angesprochen, es hat eine Frage gegeben zum Thema Dateiformate. Sie ist eigentlich von dir schon ein Stück weit beantwortet worden. Ich möchte sie vielleicht etwas erweitern. Die Frage war, welche Dateiformate lassen sich letztendlich in der Anwendung, die ich kurz präsentiert habe, dort verwalten. Grundsätzlich können wir die unterschiedlichsten Dateiformate verwalten. In der Tat ist es allerdings so, dass in der Regel die bereits von Herrn Hunger angesprochenen Formate TIFF G4 und neuerdings auch DFA als Standardformate dort geführt werden, weil es hier eben um eine revisionssichere Langfristarchivierung geht, wo wir eben diesen Standards genügen müssen und auch genügen wollen. Rein technisch gesehen können in so einer Anwendung natürlich auch andere Dateiformate geführt werden, wenn dies sinnvoll erscheint, beziehungsweise wenn es entsprechende Anwendungsszenarien innerhalb der Führung der digitalen Personalakte vorgeben.
Gut. Genau. Bei mir sind noch zwei beziehungsweise drei Fragen aufgetroffen, die ich ganz gerne Ihnen noch stellen würde. Die erste ist, wie hoch wären die Kosten für die Anschaffung?
Ja, das bin ich vielleicht auch wieder ich derjenige, welche hier, Michael Linke, der dazu kurz Stellung nehmen kann und Stellung nehmen möchte. Sie werden nachvollziehen können, dass wir das natürlich so im Detail hier jetzt nicht festlegen können. Das Konzept, was wir dort im Auge haben, sieht eigentlich vor, dass wir mit relativ geringen Einstiegskosten auf Basis des von Herrn Kettnacker vorgestellten Outsourcing-Konzeptes hier in so eine Systemnutzung einstellen können. Wir sprechen hier von einem Betrag in der Regel unter 10.000 Euro. Wie gesagt, abhängig davon, welche Spezialanforderungen Kunden dann an uns stellen. Und wenn wir den dauerhaften Betrieb der Akte dahinter sehen, der ja von uns dort gemeinsam zur Verfügung gestellt wird, dann fallen dafür monatliche Kosten an. Diese monatlichen Kosten orientieren sich an der Anzahl der Stammsitze. Bei Unternehmen unter 1.000 Mitarbeitern bewegt sich da der Preis pro Stammsatz pro Monat etwa bei einem Euro, mal als Orientierungswert. Bei Unternehmen mit mehr Mitarbeitern beginnt natürlich irgendwann eine Staffelung. Keine Sorge, keine Staffelung nach oben, sondern eine Staffelung nach unten, sodass also der Preis dann pro Stammsatz unter einem Euro liegt, in Abhängigkeit davon, wie viele Akten tatsächlich im System verwaltet werden. Wir haben dann gegebenenfalls noch die ein oder andere Schulung, die dazu kommt, aber das ist so der Kostenrahmen, mit dem wir heute in den Markt gehen.
Kann ich vielleicht von Seiten Iron Mountain auch noch kurz darauf eingehen? Da ist natürlich auch so, dass man jetzt generell kommt es darauf an, eben wie weit man Tätigkeiten ausführt, aber jetzt für eine Digitalisierung, bei der man jetzt eben lediglich eine Personalnummer erfasst, die dann hinterher angereichert wird. Das jetzt auch, wir haben immer so einen Rahmen, wenn man sagt, bei etwa 1.000 Akten mit durchschnittlich 100 Seiten ist man dort etwa so rund um die 5.000 Euro, die man da einmalig für die Digitalisierung. Dann ist eben noch die Frage der Vorsortierung. Wenn man eben dort nochmal sagt, man sortiert die Akten in bis zu 8 Reiter in der Größenordnung in etwa vor, kommt nochmal in etwa derselbe Betrag dazu bei 1.000 Akten, also zwischen 5.000 und 6.000 Euro, je nachdem, auch einfach mal so im groben Rahmen zu haben, was es in etwa kostet, diese Tätigkeiten durchzuführen. Wir haben Standardpakete, wo man eigentlich sehr schnell, wenn wir eben die Informationen bekommen, um wie viele Akten es sich handelt und auch in etwa wie dick sie durchschnittlich sind, dann auch sehr schnell ein konkretes Angebot abgeben können unter den definierten Leistungen. Und da, denke ich, kann man im Nachhinein bei Interesse dann auch sehr schnell einen Überblick geben für jedes einzelne Unternehmen.
Vielen Dank, Herr Kettnacker. Vielen Dank, Herr Linke. Die zweite Frage bezieht sich im Prinzip genau auf das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, und zwar, wie schnell ist eine Projektumsetzung und die Realisierung wirklich möglich?
Ja, da will ich jetzt gerade noch Herr Kettnacker, dann lasse ich Ihnen den Vortritt.
Okay, beginne ich mit dem Vorprozess erstmal, bis es dann richtig losgehen kann. Also logistisch quasi die Kartons anzuliefern, die Akten zu packen und entsprechend dann entweder Logistiker zu übergeben oder per Sicherheitstransport, da sollte man einfach grob etwa eine Woche kalkulieren. Der Sortiervorgang wäre eben der aufwendigste, da würde ich sagen, bei etwa 1000 Akten, wenn die wirklich komplett durchsortiert werden müssen, die Dokumente, würde ich da auch nochmal etwa so 14 Tage für den Sortierprozess ansetzen. Und ansonsten die Digitalisierung selber auf jeden Fall dann innerhalb von einer Woche, also bei so 1000 Akten, das sind eigentlich 2 bis 3 Tage, die man benötigt. Also das ist mal so grob der Rahmen, den man sich nehmen sollte, also in etwa 4 Wochen von der Abholung, Sortierung und Digitalisierung, bis man die Daten eben dann im entsprechenden Format hat, dass sie dann an ein System wie die Aconso Personalakte, die Images übergeben werden können.
Wenn ich dann hier einfach kurz ergänze zum Projektablauf, wie lange dauert ein solches Projekt? Da kann man eigentlich keine Pauschalantwort geben. Wenn wir eine Best-Practice-Lösung einführen, eine standardisierte Lösung, dann kann man sagen, ab 4 Wochen ist Installation möglich. Bei größeren Projekten, wo es wirklich sehr spezielle Kundenanforderungen gibt, rechnen wir mit 2 bis 3 Monaten. Wenn wir natürlich hier von riesigen Unternehmen sprechen, dann kann es auch mal bis zu 6 Monate dauern. Das Wichtigste ist aber hierbei, wie gesagt, einmal die Verscannung, zum Zweiten aber auch das Thema, wie gut bin ich vorbereitet. Wenn Sie heute wissen, was Sie für eine Registerstruktur und für ein Rollenkonzept haben, können wir wirklich innerhalb von, ich sag mal, 4 bis 6 Wochen einführen.
Super, vielen Dank für die Antwort. Und die dritte Frage ist eine Frage, die sich auf die aktuelle Techniken bezieht, und zwar auf das Thema Smartphone. Ist es denn möglich und ist es auch rechtlich so möglich, ein Smartphone bzw. Smartphones mit einzubinden in die Technik oder anzubinden?
Wie meinst du das? Ja, vielleicht antworte ich kurz darauf. Ja, wir sind inzwischen so weit, dass wir Smartphones, im Speziellen eigentlich eher das iPad, hier in solche Lösungsszenarien einbinden. Wir bieten auch ein entsprechend hohes Sicherheitslevel an der Stelle an, sodass wir wirklich sicherstellen können, dass Dokumente, die dort in der Regel für ein definiertes Zeitfenster auf so einem Mobile Device zur Verfügung gestellt werden, auch wirklich sicher gelöscht bzw. zerstört werden auf dem entsprechenden Gerät. Die Thematik nimmt bei uns inzwischen eine recht große Bedeutung an. Sehr viele Unternehmen interessieren sich dafür, auch solche Informationen oder auch Prozesse im Personalwesen von Mobile Devices aus zu starten, beziehungsweise eben Informationen auf Mobile Devices zu bekommen. Wir sehen da einen ganz deutlichen Trend, der auch getragen wird von den großen HCM-Anbietern im Markt, sei das jetzt SAP oder andere, die ja auch sehr viel Funktionalität rund um Mobile Devices anbietet. Und dieser Trend geht an uns nicht vorbei. Da tut sich sehr viel und ich denke, wir können auch an der Stelle ein so hohes Sicherheitsniveau anbieten, dass man bedenkenlos über solche Einsatzszenarien nachdenken kann.
Vielen Dank. Sonst sind, ja, das waren alle Fragen, die bei mir aufgeschlagen sind. Ich danke Ihnen recht herzlich für die Präsentation. Und falls Fragen sind, Sie sehen aktuell noch eingeblendet die Adressen von Herrn Kettnacker, von Herrn Linke, Herrn Hunger-Reichert, einfach anschreiben. Ich denke, die Personen freuen sich.
Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Und wir freuen uns auf Rückfragen Ihrerseits. Nutzen Sie die Gelegenheit, kommen Sie auf uns zu, sprechen Sie mit uns über die angesprochenen Themen. Wir sind natürlich gerne für Sie da und stehen für Rückfragen zur Verfügung und natürlich auch gerne für einen Besuch bei Ihnen, wenn Sie sagen, das Thema interessiert uns näher und wir wollen konkret an die Thematik ran. Dankeschön.
Auch herzlichen Dank von meiner Seite aus und auch von unserer Seite natürlich jederzeit das Angebot, dass Sie sich an uns wenden und dass Sie auch gerne Ihren speziellen Fall kalkulieren und Ihre Anforderungen aufnehmen.
Dann will ich abschließen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Arbeitstag und natürlich eine erfolgreiche Einführung einer digitalen Personalakte. Wiederschauen.